Herzlich willkommen zur dramaturgischen Einführung in Sarah 47, das totale Lied von Peter Lund. Regie, Ausstattung, musikalische Leitung sowie Begleitung liegen bei Hans-Jürgen Osmers. Als Sarah Leander sehen Sie Caroline Wybranitz. Die Figur Sarah Leander ist ein Faszinosum. Die schauspielende schwedische Sängerin gilt bis heute als eine der schillerndsten, aber auch streitbarsten Diven des 20. Jahrhunderts. Und das, obwohl sie ihre größten Erfolge in einem Zeitraum von lediglich 6 Jahren feierte. Protegiert und ins rechte Licht gerückt durch den Propagandaapparat der Nationalsozialisten, für den sie den Vorzeigestar gab und für das deutsche Volk gleichermaßen als Identifikationsfigur und Projektionsfläche diente. Peter Lund widmet sich in seiner musikalischen Ein-Frau-Revue Sarah 47 das totale Lied dieser schwedischen Ikone und versucht, sich über die Kunstfigur dem Menschen Sarah Leander zu nähern. Kein einfaches Unterfangen bei einer Frau, die Zeit ihres Lebens darum bemüht war, nicht zu zeigen, wer sich hinter der ikonischen Fassade verbirgt. 1907 im schwedischen Karlstad als Sara Stina Hedberg geboren, zog es Sarah Leander früh auf die Bühne. Nachdem sie 1926 von der Königlichen Schauspielschule in Stockholm abgelehnt wurde, sprach sie dank des Einflusses ihres ersten Ehemanns, Schauspieler Nils Leander, dem einflussreichen Stockholmer Revueleiter Ernst König vor, der von ihrem tiefen Kontraalt beeindruckt war. Zwischen 1929 und 1935 besetzte er sie in zahlreichen Revuen und in 3 Filmen, häufig an der Seite von Carl Gerhardt, einem der bekanntesten Stockholmer Schauspieler der damaligen Zeit. Nachdem sich Sara Leander 1932 von Nils Leander, mit dem sie Tochter Buell und Sohn Göran bekam, trennte, heiratete sie im selben Jahr den schwedischen Journalisten Vidar Forssell. 1935 zog es die Leander zunächst nach Wien, wo sie in der Uraufführung von Axel an der Himmelstür von Ralf Benatzky sang. Parallel zu ihrem Theaterengagement drehte sie bereits ihren ersten deutschsprachigen Film, Premiere, in der Regie von Gesa von Bolvary. Ein Jahr später erhielt sie das Angebot, einen Vertrag mit der UFA abzuschließen. Ihre Bedingungen, sie durfte ihre Drehbücher selbst auswählen und mehr als die Hälfte ihrer Gage wurde in schwedischen Kronen ausgezahlt. Der Rest ist Geschichte. Sara Leander stieg zum bestbezahlten Filmstar der Nazizeit auf und unterstützte dadurch selbstverständlich auch deren Politik, die NSDAP und die Propagandaindustrie des nationalsozialistischen Deutschlands. Erst 1942 verließ sie Deutschland, eine Entscheidung, die sie Sympathien kostete. Ende der 40er Jahre gelang es ihr wieder auf Theater-, Konzert- und Revuebühnen Fuß zu fassen. Ab 1952 unter der musikalischen Begleitung ihres dritten Ehemanns Arne Hülfersch. Allerdings konnte sie nie an ihre Erfolge anknüpfen, egal wie sehr sie es versuchte. 1970 wurde Sara Leander in einem Fernsehinterview gefragt, was sie sich zu ihrem 63. Geburtstag wünschen würde. Ihre Antwort: Ich habe ja alles. Ich habe mir als junges Mädchen Erfolg gewünscht, das habe ich. Ich habe mir einen netten Mann gewünscht, das habe ich auch. Ich habe mir ein Schloss in Schweden gewünscht, das habe ich auch. Ich habe mir einen Zobelmantel gewünscht, das habe ich auch. Also, jetzt habe ich nur die Hoffnung, dass das Publikum bei mir bleibt. Eine Antwort, die sicherlich auch zu ihrem 40. Geburtstag hätte fallen können, denn diesen, wenn auch fiktiven, lässt Peter Lund Sara Leander in seinem Stück begehen. Wir treffen dort eine gealterte Diva, die sich Geburtstagsgäste und Publikum herbei halluzinieren muss, weil sich keine GratulantInnen melden. Wir erleben sie als Künstlerin, die sich keiner Schuld bewusst ist. Während sich die großen Diven der damaligen Zeit, Marlene Dietrich und Greta Garbo, gegen eine Zusammenarbeit mit den Nationalsozialisten entschieden, nahm die Leander die ihr angebotene Arbeit für die UFA dankend an. Ja, man möchte meinen, dass Sara Leander eine opportunistische Karrieristin war, die sich im Nachhinein für keine Ausrede zu schade war und sich bis zu ihrem Lebensende für ihre Karriereentscheidung rechtfertigen musste. Denn zu lange ließ sie sich von den Nationalsozialisten vereinnahmen. Zu lange war sie Nutznießerin ihrer Politik. Nach ihrer Rückkehr nach Schweden wandten sich FreundInnen, KollegInnen und Publikum ab. Sara Leander wurde Opfer ihres eigenen Egos. Ein Ego, das sie zwar innerhalb kürzester Zeit zum gefeierten Filmstar werden ließ, aber auch nach außen so groß war, dass ihr andere egal zu sein schienen. Immer wieder erlebte sie, wie KollegInnen geächtet, ausgegrenzt, enteignet und sogar inhaftiert wurden, und dennoch blieb sie. in Deutschland und beim Propagandainstrument UFA, auch als ihr Haus in einer Bombennacht in Flammen aufging. Doch für Sara Leander ging die Welt nie unter. Sie bespielte sie einfach weiter. Während des Krieges als Projektionsfläche für all die Frauen, die heroisch auf die Rückkehr ihrer Männer warteten, nach dem Krieg als Identifikationsfigur für das ganze deutsche Volk. Denn wie die meisten zog auch sie es in der Nachkriegszeit vor, sich bezüglich ihres Mitwissens oder Mitläufertums in Schweigen zu hüllen, jeglichen moralischen Vorwurf als haltlos abzutun und sich lieber über das Aufführungsverbot ihrer Filme, allen voran der Propagandafilm Heimat, zu echauffieren. Eine Taktik, die ihr Kritik, Anfeindungen und Einsamkeit einbrachte. Doch auch davon ging die Kunstfigur Sara Leander nicht unter, denn sie gab ihre Hoffnung auf ihr ganz eigenes zweites Bühnenwunder nie auf. Hans-Jürgen Osmers hebt in seiner Inszenierung, die Caroline Wybranitz als Sara Leander in der angedeuteten, karg ausgestatteten Umgebung ihres Gutshauses auf Lönne zeigt, die undurchschaubare Ambivalenz der Leander hervor und lässt sie immer wieder zwischen Erinnerung und Realität changieren. Dabei dienen die Schlager und Chansons der Diva als Kommentare, als Reminiszenzen an ein einstiges Leben. Der Abend zeigt aber auch, was neben dem imposanten Auftreten und dem unnahbaren Erscheinungsbild die Anziehung der Leander ausmachte. Ihr Publikum erkannte sich in ihr wieder und genauso wie ihre Sara Diva wollte es die Hoffnung, dass sich die Dinge doch noch oder endlich wieder zum Guten wenden könnten, nicht aufgeben. Eine Alternative zum Weitermachen gab es nicht. Nicht umsonst ging »Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen«, geschrieben vom Textdichter Bruno Balz, der wegen seiner Homosexualität mehrmals inhaftiert wurde, als der Durchhalteschlager seiner Zeit in die deutsche Musikgeschichte ein. »Wenn ich ohne Hoffnung leben müsste, wenn ich glauben müsste, dass mich niemand liebt, dass es nie für mich ein Glück mehr gibt, ach, das wäre schwer. Doch ich weiß mehr. Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen und dann werden tausend Märchen wahr.« In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß und märchenhafte Unterhaltung bei Sara 47, das totale Lied.